Ja, bevor Jesus sich taufen lassen, seinen Dienst angefangen hat, er sich taufen. Jetzt bin ich gerade falsch eingestiegen. Er hat erlebt, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, ihn ausgerüstet hat. Und die Bibel beschreibt das so schön, gefüllt mit dem Heiligen Geist, ist er in die Wüste. Gott zu suchen, zu fasten, mit dem Gott zusammen zu sein, ihm zu begegnen, zu beten. Und wir lesen die Evangelien, wo Jesus sehr hungrig war. Hat sich Satan an ihn herangeschlichen, um ihn zu versuchen. In 3 Attacken hat er probiert, Jesus ganz am Anfang, noch bevor der Dienst eigentlich anfängt, ihn aus seiner Berufung rauszureissen, zu Fall zu bringen und so auch den ganzen Heilsplan Gottes zu vereiteln. Und ich bin so froh, dass wir nachlesen dürfen, wie Jesus die Oberhand behalten hat. Wie mit einem Schild hat er 3-mal mit einem Bibelwort entgegengehalten. Er hat gesagt, nein, es steht geschrieben. Das ist die beste Strategie. Die Lügen und die Täuschungen von Satans konfrontieren mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes. Jesus haltet das Schild hoch und behaltet die Oberhand. Aber es ist ja schon interessant, dass die 3 Bibelworte, alle 3, aus dem 5. Mose stammen. Ich meine, das Alte Testament hat ja noch 38 andere Bücher. Warum geht 5. Mose? Vielleicht hat Jesus am Morgen in seiner stillen Zeit gerade dort gelesen und das gerade im Kopf gehabt. Und wegen dem? Nein. Ehrlich gesagt, weiss ich die ganz genaue Antwort auch nicht. Aber eins ist offensichtlich. Eins fällt uns auf, was Jesus damit erreicht. Nämlich in dieser Versuchung, die Oberhand zu behalten. Das ist genau das Anliegen von diesem Buch, 5. Mose. Nachdem das Volk Israel eben nicht ins Land hineingekommen ist, so wie es verheißen war, sie haben zweifelt. Und Gott hat gesagt, für das Volk, die können nicht hineinkommen. Und sie mussten noch eine Runde machen. Vielleicht 38 Jahre lang, irgendwie so etwas. Bis die ganze ältere Generation gestorben ist. Oh, wie ihnen das gestunken hat. Und jetzt, endlich, stehen sie wieder von diesem Jordan. Und jetzt muss es klappen. Jetzt muss es doch gelingen, in das Land hineinzukommen. Jetzt soll doch der Moment sein, wo die jahrhundertalte Verheißung endlich zum Tragen kommt. Und wegen dem ruft der Mose noch einmal das ganze Volk zusammen, um eindringlich zu ihnen zu reden. Er erinnert sie an all die Weisungen und Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, weil er ganz genau weiss, selbst wenn der Zug durch den Jordan gelingt, so wie hier auf dem Bild, selbst wenn sie ins Land hineinkommen, wenn sie das Land erobern, ihr Glaube an Gott und ihre Bundestreue wird auch in diesem neuen, verheißenen Land herausgefordert bleiben. Sie brauchen Ausrüstung, um in diesem Land zu bestehen. Oder konkreter müsste man vielleicht sagen, nicht Ausrüstung, sondern Ausrichtung. Ausrichtung auf ihren Gott, um zu bestehen. Kapitel lang gehen die Reden. Und am Schluss schließt der Mose mit folgendem Wort: Nehmt euch diese Worte, mit denen ich euch heute ermahnt habe, zu Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, damit sie jedes Wort dieses Gesetzes gewissenhaft befolgen. Diese Anweisungen sind nicht leere Worte, sie sind euer Leben. Wenn ihr diese Worte ernst nehmt, könnt ihr lange in dem Land leben. ja, das Israel, wo Jesus drin gelebt hat, ist es ganz anders gewesen, als der Josua aufgebaut hat. Ich meine, geografisch schon das Gleiche, aber unter der Herrschaft der Römer sind die meisten von diesen Gesetzen, die der Mose ihnen hier ans Herz legt, schon lange nicht mehr in Kraft gewesen. Trotzdem zitiert Jesus 3-mal aus 5. Mose. Und der Apostel Paulus schreibt an Korinther, meine Korinther waren ja nicht einmal Juden. Er schreibt ihnen, schaut auf die Geschichte von Israel. Der Auszug, die Wüstenwanderung und die Einnahme von dem verheißenen Volk. Schaut auf die Geschichte von Israel, denn aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Verstehen wir? Das verheißene Land ist eine Art Vorbild. Es ist wie ein Vergleich für uns heute. Und du bist eingetreten. Wenn du ein Leben mit Jesus angefangen hast, dich bekehrt hast, dann bist du eingetreten ins Reich Gottes. Und das ist eine Art, ja, das, was Israel erlebt hat, ist eine Art Bild für das Leben in diesem Reich Gottes. Und all die Gefahren und Herausforderungen, die das Volk Israel in diesem Land Kanaan erlebt hat, die lauern auch in unserem Glaubensleben. Der Götzendienst, der ja nichts anderes ist als Misstrauen gegen Gott. Die Selbstgefälligkeit, die Gleichgültigkeit gegenüber den Weisungen von Gott, Nachlässigkeit, bis heute sind das unsere Herausforderungen. Und wir haben es natürlich gut. Wir können zurückschauen und sehen, wie im Zeitraffer über Generationen die Weichenstellungen, wo führen sie an? Führen sie näher zu Gott oder führen sie zu Gott, von Gott weg? Und wegen dem sagt der Paulus, zieht eure Lehre drauf. Ja, 1. Korinther 10, 12 schließt der Paulus den Abschnitt mit dieser eindringlichen Mahnung. Wer meint, er stehe fest und sicher? Das ist vielleicht auch unser Eindruck. In meinem Glauben ist er doch fest und sicher. Paulus sagt, er gebe Acht, dass er nicht zu Fall komme. Deshalb lehret von ihnen und macht nicht die gleichen Fehler. Ja? Wenn Mose sagt, die Anweisungen sind nicht leere Worte, sie sind euch ein Leben, dann hat das gestimmt für das Volk Israel, das am Jordan steht, vor der Grenze, aber offensichtlich auch für Jesus, wo er in der Wüste versucht worden ist. Und weißt du was? Ganz sicher auch für uns. Wir, die mit unserem Glauben auch immer wieder herausgefordert sind. Ja, wegen dem steigen wir ein, Anfang 2023, in eine ganze Serie über das 5. Buch Mose. Und wir wollen entdecken und natürlich auch erleben, wie beschenkt und bewahrt wir sind durch die Weisungen Gottes. Und ich lade dich ein, mach doch das zu deinem Gebet. Herr, ich möchte das erleben. Ich möchte deine Bewahrung erleben durch deine Weisungen. Du denkst jetzt vielleicht, oh Mann, 5. Mose. Ja, es ist doch so, die Bücher im Alten Testament ist schon eine gewisse Herausforderung. Geht es dir auch so? Es braucht mehrere Übersetzungsvorgänge. In unsere Zeit, in unsere Kultur. Und nachher ist das ja noch im Alten Bund und wir leben im Neuen Bund nach Jesus. Ja, wegen dem habe ich gefunden, bevor wir hier einsteigen, zeige ich einen Clip als Einführung. Manchmal, wenn etwas uns doch recht fremd ist, kann das helfen. So. Und nachher fängt eigentlich die richtige Predigt erst an.
Das Buch Deuteronomium. Es ist das 5. Buch der Bibel und das letzte der Tora. Nach dem Auszug aus Ägypten blieb Israel für ein Jahr am Berg Sinai, um mit Gott einen Bund zu schließen. Und dann kam ihre verhängnisvolle Reise durch die Wüste, bei der sich die Exodus-Generation für den Einzug in das Land disqualifizierte, das Abraham versprochen wurde. Das Deuteronomium beginnt damit, dass Mose vor einer neuen Generation steht und ihnen die Tora erklärt. Von hier aus können wir den Aufbau und die Absicht des Buches erkennen. Das Deuteronomium besteht aus einer Reihe von Reden, in denen Mose die nächste Generation Israels dazu aufruft, dem Bund mit ihrem Gott treu zu sein. Im Zentrum des Buches finden wir eine Sammlung an Gesetzen, die die Bedingungen des Bundes zwischen Gott und Israel klarmachen. Manche Gebote sind neu, aber viele wiederholen nur die Gesetze, die früher am Berg Sinai gegeben wurden. Daher auch der Name des Buches. Das griechische Wort Deuteronomion bedeutet nämlich das zweite Gesetz. Die Gesetze werden gerahmt von zwei Abschnitten, die Moses Reden enthalten. Beide Abschnitte sind wieder in zwei Teile gegliedert. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes fasst Mose die bisherige Geschichte zusammen und betont, wie rebellisch die vorherige Generation war, im Gegensatz zu Gottes ausdauernder Gnade und Versorgung in der Wüste. Und ja, Gott zog sie dafür zur Rechenschaft, aber er gab seine Bundesverheißung nicht auf. Danach finden wir eine Reihe von sehr leidenschaftlichen Predigten, in denen Mose die neue Generation dazu aufruft, dem Bund treuer zu sein, als ihre Eltern es waren. Er erinnert an die 10 Gebote. Und dann im Herzstück dieses Abschnitts stehen die berühmten Zeilen, die auch Schema genannt werden. Mose spricht: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Für Juden wurde das ein sehr wichtiges tägliches Gebet. Es fasst alle Themen des Buches zusammen. Das Wort Hören oder Schema auf Hebräisch bedeutet viel mehr als nur zu hören. Es beinhaltet auch, dass man auf das reagiert, was man hört. Auf Deutsch würden wir sagen gehorchen. Auch das Wort Lieben meint auf Hebräisch mehr als nur ein Gefühl. Es beinhaltet die Entscheidung, sich Gott vollkommen hinzugeben. Deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand und dein Herz. Israels Gehorsam und Hingabe an Gott sollten einem größeren Ziel dienen. Wenn die Israeliten den Geboten gehorchen, wären sie einzigartig unter den Nationen. Wie Gott am Sinai angekündigt hatte, sollten sie ein Königreich von Priestern werden. Und Mose erklärt nun wie: Indem sie die Gebote befolgen, zeigt Israel der ganzen Welt die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Der andere Hauptgedanke des Schemas ist der Aufruf zum Gehorsam und zur Hingabe an Gott allein. Wörtlich steht im Hebräischen: Der Herr ist eins. Der Punkt ist, der Herr ist der einzige Gott Israels, den Israel verehren und dem sie gehorchen sollen. Israel steht kurz davor, ins Land Kanaan einzuziehen. Die Völker dort beten Götzen an, die für verschiedene Aspekte der Schöpfung stehen. Die Sonne, das Wetter oder Sex und Krieg. Aus Moses Sicht verdirbt es Menschen und zerstört die Gesellschaft, wenn sie diese Götzen anbeten. Aber Israels Gott anzubeten, den Schöpfer und Erlöser, führt zu echtem Leben und Segen. Und nun kommen wir zu den vielen Geboten in der Mitte des Buches, die grob nach Themen geordnet sind. Am Anfang geht es darum, wie Israel seinen Gott anbeten soll. Sie sollen einen zentralen Tempel haben, in dem der eine Gott verehrt wird. Außerdem sollte er dadurch angebetet werden, dass Israel sich um die Armen kümmert. Ein Beispiel: Alle Israeliten sollen ein Zehntel ihres Jahreseinkommens an den Tempel spenden. Außerdem sollen sie alle 3 Jahre ein weiteres Zehntel an die Armen abgeben. Es sind diese Gebote, die Israel im Vergleich zu seinen Nachbarn zum Vorreiter beim Thema Gerechtigkeit macht. Und all das hängt mit der Verehrung Gottes zusammen. Der nächste Abschnitt beschreibt die Charaktereigenschaften der Leiter Israels, also der ältesten Priester und Könige. Alle sind der Autorität der Bundesgesetze unterstellt. Und Gott setzt die Gesetze durch, indem er Propheten sendet, um die Leiter zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegensatz zu Israels Nachbarn, bei denen die Könige einen göttlichen Status hatten und über dem Gesetz standen, waren Israels Anführer den Geboten und den Propheten untergeordnet. Danach folgt ein großer Abschnitt über Israels Zivilrecht, also Gebote über Ehe und Familie, Geschäftliches und auch über soziale Gerechtigkeit, also über das Rechtssystem, das Witwen, Waisen und Migranten schützen sollte. Das wird dann von weiteren Geboten zur Anbetung abgeschlossen. Jetzt noch ein paar Tipps zum Lesen all dieser Gesetze. Erstens, vergiss nicht, es sind die Vertragsbedingungen des Sinai-Bundes für das antike Volk Israel, das in einer Kultur gelebt hat, die sich sehr von deiner Kultur unterscheidet. Zweitens, es ist deshalb nicht sehr hilfreich, sie mit modernen Gesetzen einer völlig anderen Kultur zu vergleichen. Vielmehr waren sie dazu gedacht, um Israel von den anderen Nationen abzuheben. Wir sollten sie eher mit den Geboten von Israels Nachbarn wie Assyrien oder Babylon vergleichen. Wenn du das tust, ergeben die harten oder bizarren Regeln plötzlich viel mehr Sinn. Du wirst sehen, dass Gott Israel zu einem bis dahin völlig unbekannten Maß an Gerechtigkeit herausfordert. Versuch also zu erkennen, welche Prinzipien der Weisheit oder Gerechtigkeit hinter einem Gesetz stehen, und du wirst einige tiefgreifende Dinge entdecken. Und hier ist eine Zusatzaufgabe. Lies nach, wie der Apostel Paulus genau das im 1. Korintherbrief Kapitel 9, Vers 9 macht. Er zitiert dort ein Gesetz aus Deuteronomium Kapitel 25, Vers 4. Das ist wirklich interessant. Zurück zu Mose. Nach den Geboten fordert er Israel schließlich dazu heraus, auf ihren Gott zu hören und ihn zu lieben. Zuerst gibt er eine Warnung, dann das Ultimatum. Wenn Israel auf Gott hört und ihm gehorcht, wird alles super laufen. Göttlicher Segen ohne Ende. Aber wenn sie nicht gehorchen und rebellieren, Hungersnöte, Plagen, Verwüstung und schließlich ab ins Exil. Und dann fordert Mose eine Entscheidung. Er sagt, ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm gehorcht. Doch dann sagt Mose Folgendes. Ich weiß, dass ihr nach meinem Tod rebellieren und euch von Gott abwenden werdet und im Exil landet. Was irgendwie deprimierend ist. Aber er hat schließlich Jahrzehnte mit diesem Volk verbracht. Und es wird klar, dass seine Erwartungen nicht sehr hoch sind. Aber noch ist nicht alles verloren. Mose sagt, wenn Israel eines Tages im Exil sitzt, können sie jederzeit zurück zu Gott umkehren. Und Gott wird, er sagt es mit diesen Worten, dein Herz beschneiden, damit du ihn mit Herz und Seele liebst und lebst. Dieses anschauliche Bild zeigt uns, dass mit Israels Herzen etwas grundlegend falsch läuft. Es ist stur und hart. Und genau das ist das Problem mit den Herzen aller Menschen. Das alles geht auf die Rebellion im Garten zurück. Die Menschen wollten die Unabhängigkeit von Gott. Sie wollten selbst definieren, was gut und böse ist und haben damit Gottes gute Welt ruiniert. Doch Mose sagt, eines Tages wird Gott die Herzen seines Volkes verändern, damit sie wirklich auf ihn hören und ihn von Herzen lieben können und zurück zu wahrem Leben geführt werden. Dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten Jeremia und Hesekiel aufgegriffen, die Hoffnung auf ein neues Herz. Mose beendet seine Rede mit einem Gedicht der Warnung und des Segens. Dann besteigt er einen Berg und stirbt. Damit kommen wir langsam zum Ende der Tora. Alle Hauptkonflikte der biblischen Geschichte sind schon vorhanden, aber noch vollkommen ungelöst. Wann wird der Nachkomme der Frau kommen, um das Böse zu besiegen? Oder wie wird Gott die ganze Welt retten und alle Nationen durch diese Familie segnen? Wie kann Gottes Heiligkeit in Einklang mit einem Volk gebracht werden, das ständig rebelliert? Und wie wird Gott die Herzen seines Volkes verändern? Um das herauszufinden, muss man weiterlesen. Aber das war's jetzt erst einmal zum Buch Deuteronomium.
Das war jetzt gerade ein bisschen Bibelschul-Feeling, oder? Ist es euch auch so gegangen? Das ist eigentlich genau das, was wir an der BBS, unserer Bibelschule, probieren, Zugang zu schaffen zum Bibeltext. Und wenn wir dann im September wieder starten, sind hoffentlich zwei, drei von euch auch wieder mit dabei. So, jetzt wollen wir nicht länger über ein Buch reden, sondern wir wollen, dass der Bibeltext zu uns redet. Und wir steigen ein im 5. Mosebuch, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 5, 5 bis 8. Wenn du die Bibel dabei hast, schlag doch mit auf. Kapitel 4, 5 bis 8. Wenn ihr in dem Land lebt, in das ihr zieht, um es zu erobern, sollt ihr diese Gesetze und Vorschriften halten. So wie der Herr, mein Gott, es mir aufgetragen hat, habe ich es euch übermittelt. Es sind nicht einfach schlaue Gedanken von Mose selber, sondern er gibt weiter, was Gott ihm anvertraut hat für sein Volk. Befolgt sie, denn, und so ein Denn werden wir immer wieder sehen in diesem Buch. Der Abbau haltet Gesetz, längt irgendwie nicht, weil unser Herz so träge ist. Und der Mose probiert auf alle Art und Weise gute Gründe zu geben, um die Herzen zu bewegen, die Weisungen Gottes ernst zu nehmen. Befolgt sie, denn ihretwegen werdet ihr eure Nachbarvölker durch eure Weisheit und Klugheit beeindrucken. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk ist wirklich klug und weise. Welchem anderen Volk ist sein Gott so nahe wie der Herr, unser Gott uns nahe ist, wenn wir zu ihm rufen? Und welches große Volk hat Gesetze und Vorschriften, die so gerecht sind wie das Gesetz, das ich euch heute gebe. Das ist doch ein erstaunliches Statement. Ich meine, Israel kommt in ein Land und ist dort Find. Und ihre Finde sagen über sie, das Volk, das ist wirklich klug und weise. Und was mich noch interessant dünkt, ist, sie sagen nicht, das Volk ist fromm. Es wäre ja irgendwie zu erwarten, weil die Völker haben ja nur durchschaut, dass Israel nicht einfach so stark ist, sondern dass sie einen Gott haben, der für sie kämpft. Und es wäre doch zu erwarten, dass sie sagen, ja, ihr Gott kämpft für sie, aber schau mal, wie sie in diesem Gott müssen hörig sein, schau mal, wie sie müssen fasten, wie sie müssen auf den Knien herumrutschen, was für Zeremonien, dass sie da müssen zelebrieren, was für ein bitteres Fasten und so weiter, um den Gott bei Stange zu halten. Nichts von dem. Nein. Sie sehen, wie das Volk Israel miteinander umgeht. Und sie beeindruckt. Sie werden beeindruckt sein. Schau, schau, wie klug und weise. Kannst du dir vorstellen, warum? Ich glaube, es ist folgende Ausgangslage. Jede menschliche Gemeinschaft kämpft mit ähnlichen Herausforderungen. Überall gibt es Reich und Arm, Mächtige, Hilfsbedürftige, Weise, Witwe, Alte. Menschen, die unter die Räder kommen. Weil Mächtige ihre Macht schamlos ausnutzen. Das ist die Konstante in der Menschheitsgeschichte. Der Macht hat, der hat es gut. Und der lebt auf Kosten der anderen. Und eigentlich hat sich bis heute daran gar nichts geändert. Was ist da los? Was ist los mit dem Mensch? Dass wenn er Macht hat, wenn er die Möglichkeit hat, dass er sich so schamlos durchsetzt. Bist du nicht auch überzeugt, dass wo Gott den Mensch geschaffen hat, dass er ihn doch gut gemacht hat? Mit einem edlen Charakter geschaffen. Dass der Mensch ein Wesen war, das auf Gott und auf sein Gegenüber ausgerichtet war. Freudig, füreinander da zu sein. Einander wohl wollen tun. Das Beste vom Gegenüber suchen. Wir wissen das, weil Gott ja bis heute so mit uns umgeht. Und er sagt, wir sind in seinem Bild geschaffen. Aber da ist etwas passiert. Und es war im Clip auch schön angesprochen. Auf der ersten Seite der Bibel wird uns erklärt, warum der Mensch heute so anders ist. Die Sünde, die in uns Menschen eingedrungen ist, das sind nicht einfach ein paar schlechte Taten, mal eine Lüge oder ein abschätziger Gedanke oder ein freches Wort. Die Sünde ist eine tiefgreifende Veränderung von uns Menschen. Dass wir nicht länger edel sind, sondern elend. Eigentlich kann man es so beschreiben, die wunderbare Ausrichtung aufs Gegenüber, ihm zu dienen, ihm wohl zu tun, auf unseren Gott ihm zu dienen, ihm zu gefallen. Mit dieser Ausrichtung ist es vorbei. Ich habe hier einen Kompass mitgebracht. Und das steht eigentlich für dich und mich. Für uns als Menschen. Da ist ja so eine rote Nadel, die immer auf Norden zielt. Und genau so sollte unser Leben sein. Dass unsere Ausrichtung auf unser Gegenüber ist, um ihn zu dienen. So hat Gott uns geschaffen. Das ist unsere Berufung. Ihm zu dienen, am Gegenüber wohl zu tun, sein Bestes zu suchen. Und weißt du, was mit dieser Scheibe Sünde passiert ist? Es ist, als hätten wir ein Supermagnet geschluckt. Und die Nadel zeigt jetzt immer auf mich. Es geht immer um mich. Egal wo ich bin, egal in welche Richtung ich schaue. Sie zeigt immer auf mich. So ist der Mensch. Wir suchen, was uns dient. Wir schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir streben dem nach, was uns befriedigt. Tief im Mensch. Seit dem Moment, wo die Sünde den Mensch sündhaft gemacht hat, ist ein rücksichtsloser Egoismus. Manchmal überdeckt durch gute Erziehung, durch gute Prägungen und so weiter. Aber da finden, rücksichtsloser Egoismus und eine unheimliche Gier, die sich nicht lässt stillen. Wegen dem ist unsere Welt so voller Unrecht. Und überall, ich habe es gesagt, wo es ein Machtgefälle gibt, wird das ausgenutzt. Das ist ein düsteres Bild, ich gebe es zu. Aber schau in die Welt. Ist es nicht genau so? Jede Gesellschaft braucht Ordnungen, um den Schwachen und den Schutzlosen ein Minimum an Sicherheit zu geben. Und was passiert, wenn Ordnungen zusammenbrechen, kann man in der Weltgeschichte immer wieder beobachten. Zurzeit in Haiti zum Beispiel. Schrecklich. Schrecklich. Die Hemmungen fallen weg vor guter Erziehung und weiss nicht was alles. Und jeder schaut nur noch für sich. Was wir brauchen, wenn wir so stark auf uns selber ausgerichtet sind, sind Weisungen. Weisungen Gottes, die uns die Kompassnadel von uns wegziehen und wieder zurück ausrichten auf unseren Gott und auf unseren Nächsten. Wo die fatale Ego-Ausrichtung, die der Mensch hat, irgendwie korrigieren kann. Der Mose sagt prophetisch, die Völker werden euch beobachten und sie werden erkennen, die gehen wirklich klug und weise miteinander um. Was beobachten sie? Sie beobachten Gerechtigkeit. Sie beobachten, dass das Böse nicht immer zunimmt. Das ist doch die Folge von Ungerechtigkeit. Wenn du ungerecht behandelt wirst, ja, was geht in uns ab? Wir suchen einen anderen, wo wir können irgendwie, wenn ich schon unterdrückt werde, dann kann ich wenigstens beim anderen nehmen. So funktioniert das. Wegen dem nimmt es Unrecht zu. Und der Mose sagt, sie werden euch beobachten und sie werden sehen, wie dank diesen gerechten Gesetzen und Weisungen das Unrecht nicht zunimmt, sondern abnimmt. Immer wieder schreibt oder sagt der Mose am Schluss, wenn er so wieder etwas erklärt hat, weist er darauf ein. Und damit wird das Böse aus Israel weggeschafft. Der Kreislauf gegen oben wird immer wieder durchdrungen. Man hat es nicht Zeit, all die Gesetze anzuschauen, all die Prinzipien und so weiter. Aber Jesus hat gesagt, all das, was Gott vorgegeben hat, basiert auf einem einzigen Prinzip. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Merkst du, was da drinnen ist? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Ausrichtung von mir selber weg. Ja, mit einem Gebot, mit der Kraft vom göttlichen Innenreden weg. Gewendet und zurück. Dreht in die ursprüngliche Berufung, die wir Menschen haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schau nicht nur zu dir, sondern du bist zu etwas anderem berufen. Das ist das Ziel von diesen Weisungen Gottes. Und vielleicht wendest du jetzt hin und sagst, ja, aber ich bin als Gotteskind, ich habe mich ja bekehrt, das ist doch alles neu geworden. Da muss ich leider Einspruch erheben. Und wenn wir ehrlich in unser Leben hineinschauen, merken wir, ja, die fatale Neigung, zu mir selber zuerst zu schauen, sich selber der Nächste zu sein, die ist leider immer noch da. Wenn du Jesus als dir Erlöser angenommen hast, dann hast du erleben dürfen, wie er deine Sünden vergeben hat. weil Jesus am Kreuz dafür gezahlt hat. Darum bist du gerecht, darum bist du gerettet, wirst einst bei Jesus dürfen sein. Aber die Sündhaftigkeit, das elende Wesenszug, wo in uns innen steckt, ist leider immer noch da. Unsere Hoffnung liegt auf der Auferstehung. Dort gibt es keinen Tod mehr, keine Krankheit mehr, keinen Schmerz mehr und auch keine Sündhaftigkeit mehr. Dort! Aber bis dort an, brauchen wir ganz, ganz dringend die Weisungen Gottes. Wegen dem ist auch im Neuen Testament sehr, sehr viel davon zu reden. Nicht Gebot, so wie im 5. Mose, wo es darum geht, Sozialrecht und so weiter. Weil wir leben in der Schweiz und nicht im antiken Israel. Aber wie wir miteinander umgehen sollen, in der Familie, in der Gemeinde, mit unseren Nachbarn, das ist ein wichtiges Thema im ganzen Neuen Testament. Eine Ausrichtung von sich weg auf dein Gegenüber. Das ist das, was Gott in unserem Leben möchte bewirken. Weil so kommen wir zurück in die ursprüngliche Berufung. Wir brauchen ganz, ganz dringend die Weisungen. Und weißt du, was das Wunderbare ist? Es ist, ja, in dem hat mir der Clip auch so gut gedacht. Es war eigentlich auch ein bisschen angesprochen gewesen. Israel hat ein kaltes, steineres Herz gehabt. Und hat die Weisungen von Gott immer wieder trotzig abgelehnt. Aber der Prophet Hesekiel hat etwas ankündigen. Hesekiel 36, Vers 26 steht: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Dir, wenn du ein Gotteskind bist, du hast ein neues Herz dafür bekommen. Wir sind in einer viel besseren Ausgangslage als Volk Israel. Im Neuen Bund haben wir ein riesiges Geschenk von unserem Gott bekommen. Wir brauchen immer noch die Weisungen, weil die Neigung, auf sich selber zu schauen, ist da. Aber unser Herz ist verändert. Dass wir voller Freude und voller Dankbarkeit die Weisungen gern dürfen tun. Ja. Wegen dem wollen wir uns doch anleiten. Wegen dem wollen wir doch die Weisungen Gottes suchen. Weisungen Gottes, die uns den richtigen Umgang zeigen mit uns selber, mit unserem Nächsten und mit unserem Gott. Weisungen Gottes, die uns anleiten, sich nicht fatal um sich selber zu drehen, sondern zurückzufinden in die Berufung, die Gott ganz am Anfang im Mensch hineingelegt hat. Ihm und seinen Mitmenschen zu dienen. Denkst du, es könnte so weit kommen, dass unsere Mitmenschen über Christen sagen, die sind wirklich klug und weise? Ist das möglich? Ich denke vielleicht, ja, also, weiss auch nicht, die finden die Weisungen Gottes eher vorsintflutlich und lebensfremd. Ich meine, ist eigentlich ein erstaunlich positiver Bericht über das Praise Camp gewesen, für all die an der Gelegenheit über die Jugendkonferenz über Neujahr. Erstaunlich wohlwollend, aber natürlich hat der Hinweis nicht verfehlen, dass die Bibelgläubigen Sex von der Ehe ablehnen. So verklemmt, so lebensfremd. Ich kenne eigentlich gar keinen Zeitungsbericht, wo das nicht vorkommt. Ja, okay. Das ist das Thema. Am nächsten Klartext kann ich hier gerade einen Werbespot einblenden. Aber eigentlich ist das gerade ein gutes Beispiel. Um das zu durchdenken. Und ich möchte es gerade konkret anwenden, was ich über die Weisungen Gottes gesagt habe. ist nicht offensichtlich, dass der elende Wesenszug von uns Menschen, dass es zuerst um mich geht, sich gerade im Bereich der Sexualität so fatal auswirkt. Es ist mir als Mann peinlich, das müssen zuzugeben, aber es ist nicht von der Hand zu weisen. So viele Frauen mussten die bittere Erfahrung machen, dass sie gemerkt haben, es ist ihm gar nicht um mich gegangen. Er hat nur Sex wollen. Unzählige Berichte. Er hat mich einfach benutzt. Und wegen dem ist die Weisung, dass Sex in die Ehe gehört, klug und weise. Es soll ein Commitment und eine Verpflichtung vorangehen und schützt euch Frauen, ausgenutzt und missbraucht zu werden. Und uns Männer schützt es davon, ein riesengroßes Unrecht zu begehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Leute unter vier Augen, wenn sie auf ihre Erfahrungen zurückschauen, würden eingestehen, eigentlich wäre es klug und weise gewesen, zu warten. Eigentlich hätte es gar nicht so schlecht. Die Weisungen sind da, um die fatale Ausrichtung auf sich selber zu korrigieren und den Nächsten ernst zu nehmen. Mose sagt dazu, welch anderem grossen Volk ist sein Gott so nahe, wie der Herr, unser Gott, uns nahe ist, wenn wir zu ihm rufen. Unser Gott, er weiß, was wir brauchen und er ist für uns. In allen anderen Religionen, die mir bekannt sind, ist da ein Gott und der stellt seine Gesetze auf, um den Menschen einen Weg zu gehen, dass sie sich ihm nähern können. Und irgendwann am Schluss sind sie qualifiziert, in seine Nähe zu kommen. Was ich hier sehe, ist das Gegenteil. Unser Gott ist uns schon nahe. Und er will das Beste für dich und für mich. Welches grosse Volk hat Gesetze und Vorschriften, die so gerecht sind, wie das Gesetz, das ich euch heute gebe? Wir bewegen uns in dem 5. Mosebuch um das Segen und die Bewahrung der Weisungen Gottes ganz neu zu erkennen. Und ich möchte dich einladen, lass das zu. Wir haben das elende Wesen in uns und wollen doch von dem loskommen, zurückfinden in unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat. Ich lade uns ein, dass wir immer wieder uns eingestehen. Herr, ich brauche Hilfe. Herr, ich brauche Hilfe. Ich komme nicht Schlag mit dem, was mir innen ist. Ich komme nicht Schlag. Ich brauche deine Hilfe. Wirk du rein. Und du hast die Verheißung. Du hast die Verheißung, dass das neue Herz, das du hast, und der Heilige Geist, der in dir wohnt, der dir Kraft und Schub gibt, dass du in dir, dass uns das kann gelingen. Dass trotz dem Supermagnet in uns eine Kraft ist, wo wir die Ausrichtung auf unser Gegenüber mehr und mehr verlieren. Wir sind im Gottesdienst. Und das bedeutet, Gott ist da. Gott ist da, um uns auch zu dienen. Ich bin so froh, dass wir heute das Abendmahl nehmen dürfen. Das ist eigentlich cool. Wir bewegen uns im 5. Mose, in Zeit vor dem Neuen Bund, im Alten Bund. Und haben jetzt die Zeichen vom Neuen Bund vor uns. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, hat er gesagt, jetzt fängt etwas Neues an. Jetzt fängt etwas Neues an. Und er hat davon zu reden, dass er sich selber hingibt. Er hat das Brot genommen und gesagt, das ist mein Lieb. Er wird gebrochen für euch. Er hat den Kelch genommen und gesagt, das Blut, Der Wein ist mein Blut, es wird vergossen für euch, damit ihr gerecht sein könnt. Der neue Bund ist so gewaltig, weil es geht nicht mehr darum, die Weisungen zu halten und gerecht zu werden. Jesus wird zu unserer Gerechtigkeit. Das war im alten Bund ganz, ganz anders. Ich glaube nicht, dass sie so entspannt können über die Weisungen von Gott nachdenken, weil es immer auch bedrohlich war. Es war immer Anklage im Spiel. Es war immer der Hintergedanke. Du genügst Gott nicht. Du wirst es nicht schaffen. Und jetzt sagt Jesus, ich habe es für euch vollbracht. Du bist gerecht. Du bist gerecht. Wir können uns jetzt eigentlich ganz darauf fokussieren. Unserem Mitmensch und unserem Gott zu dienen. Wir müssen uns nicht mehr damit abgeben, Gerechtigkeit zu erwirken. Die hat Jesus uns geschenkt. Die hat er für uns erwirkt. Er schenkt es uns. Wunderbar. Und so lade ich ein, ganz bewusst heute Morgen dem Gott zu begegnen. Zulassen, dass Gott uns dient. Und ich glaube, im Rahmen von unserem Thema braucht es schon auch einen Schritt von uns, dass wir sagen, ja, Jesus, ich erkenne die fatale Neigung in mir. Bitte hilf du mir, von mir loszukommen. Hilf du mir, am Nächsten zu dienen, dir zu dienen. Das braucht es schon. Aber wir dürfen dann so zu Jesus kommen und sagen, bitte füll du mich. Füll du mich mit deinem Heiligen Geist und hilf du mir dabei. Zu dem möchte ich einladen heute. Und wenn wir das mal nehmen miteinander, dann darfst du den Zuspruch, der in diesen Zeichen drin ist, ganz, ganz persönlich verdienen. Weil Jesus sagt, ich habe mein Lieb am Kreuz für dich hingegeben. Du bist gerecht. Wir wollen das annehmen. Wir wollen dafür danken. Wir wollen, ja, der Heilige Geist uns Sachen zeigt, wo wir seine Weisungen zur Seite geschoben haben. Wir wollen das ernst nehmen. Und von Jesus auf die Knie gehen und sagen, Jesus, tut mir leid. Danke für deine Vergebung. Es soll so ein Moment sein, wo Jesus uns dienen darf. Ich lade uns alle ein, jetzt in diesem Moment, das unser Herz zu öffnen. Ich möchte gerne beten, und mich nachher bitten, dass all die mir helfen beim Verteilen, vorkommen. Jesus, danke für deine guten Weisungen. Danke, dass du uns nicht allein lässt, mit dieser fatalen Neigung einfach zu sich selber zu schauen. Danke für deine Weisungen, die in unser Leben reinreden und uns helfen, die Ausrichtung zu korrigieren. Aber Jesus, das klingt mir so schlecht. Danke, dass du in uns hineingekommen bist mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Wegen dem geht es nicht einfach um Vorsätze, Sachen, die wir uns immer und immer wieder vornehmen, sondern du wohnst in uns. Und veränderst uns von innen. Ich danke dir dafür. Danke für das neue Herz, Jesus. Danke, dass du das Fleisch in ein Herz uns geschenkt hast, das breitwillig deine Weisungen sucht. Oh, ich danke dir dafür. Es soll in meinem Leben zum Ausdruck kommen. Und Jesus, danke, dass wir jetzt das Mahl nehmen dürfen. Danke dir für die Liebe, die du hast brechen lassen. Dass du am Kreuz gestorben bist für mich, für uns alle. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast. Ein wunderbarer Gott. Amen. Amen. Lass uns so ein Gebet